habe mal 5 Investmentideen gemacht mit dem Ziel 12-15% Rendite als Portfolio, ohne zu große Risiken.
In 2025?
In 2025, also 5 für 2025. Ja.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe und der ersten Ausgabe in 2025 von The Message, der Investment-Podcast. Wieder bei mir, wie gewohnt, Uli. Schön, dass du dabei bist.
Guten Morgen, Olli. Erstmal frohes neues Jahr an dich und natürlich auch an alle unsere Hörer und Seher. Ich glaube, das wird ein spannendes Jahr.
Das hoffe ich. Erstmal, bist du gut gestartet?
Super reingekommen, vielen Dank.
Die Aktienmärkte waren auch entspannt.
Ja, man merkt hier und da, bei manchen Tech-Titeln gab es ja am Jahresanfang einen kleinen Einbruch, aber minimal. Also. Aber ich glaube, es wird spannend.
Did you dance closer to the door?
Ich glaube, man sollte ein bisschen näher an der Tür tanzen. Das haben wir ja letztes Mal gesagt. Wir haben sehr große Erwartungen im Markt. Das muss man sagen, der breite Markt in den USA ist ja auch nach herkömmlichen Bewertungskriterien nicht günstig, muss man einfach sagen. Wir haben natürlich eine hohe Qualität der Titel, das ist ganz klar. Aber wir haben schon einige Bewertungen, gerade Price to Sales und Co., die sind doch ein bisschen enteilt. Man spricht ja von American Exceptionalism. Ob der dann so kommt, muss man sehen. Wir haben eine sehr hohe, und das hatten wir auch in der letzten Folge, glaube ich, schon erwähnt, eine sehr hohe Erwartung der Investoren an den Markt. Also sehr viele Leute, die glauben, dass es weiter hochgeht. Wir haben in Amerika insbesondere einen sehr hohen Anteil der Haushaltsinvestitionen in Aktien, das als Statistiken. Das sollte so ein bisschen zur Vorsicht mahnen.
Das ist auch etwas, was mich wundert. Wir stellen immer am Ende des Jahres, beziehungsweise jetzt auch in den ersten paar Tagen, immer mal die Anfrage an Fondselektoren. Was sind so die Themen, die ihr für 2025 sucht? Wo sucht ihr nach Strategien und so weiter? Und in den Top 3 der Antworten gehört eben auch US-Aktien. Das wunderte mich so ein bisschen. Bist du der einzige Pessimist?
Ob ich jetzt so pessimistisch bin, man braucht ja nur die richtigen Aktien. Ne? Aber ich glaube, du kommst am amerikanischen Markt halt kaum vorbei. Und wir haben natürlich hier in Europa, also A, haben wir relativ hohe Zinsen in den USA, was das Geld in die USA reingezogen hat, auch die Attraktivität. Und wir haben natürlich dadurch durch den starken Dollar auch Probleme, zum Beispiel in den Emerging Markets ein bisschen. Europa ist sehr, sehr schwach, China auch, also China wirklich ein super schwacher Markt. Wenn ich mir die chinesischen Bondrenditen angucke, die gehen null fallen. Also wir haben eine deflatorische Tendenz, ne? Das heißt, der chinesische Markt ist noch schwächer, glaube ich, als der europäische.
Aber traust du dich dahin zu investieren?
Ich wäre da extrem vorsichtig. Ich glaube, es gibt schon hier und da, also bei Titeln, wenn man das kann und möchte, gibt es schon Titel, die natürlich eine Qualität haben in China. Gerade die Tech-Unternehmen, die einfach auch super sind. Das kann man vielleicht auch über einen europäischen Umweg teilweise machen. Aber Fakt ist, die Volkswirtschaften sind einfach deutlich schwächer. Und daher wundert es mich auch nicht, dass dann die Leute das Geld dahin, ich glaube, es war jemand einer amerikanischen Boutique, der mal gesagt hat, the least dirty shirt. Und das Shirt in China und Europa ist halt deutlich schmutziger als das in den USA.
Jetzt sind ja die Bondrenditen gestiegen. Kommt jetzt so langsam Druck auf den Kessel?
Ja, man sieht schon, dass gerade bei den 10-jährigen US Treasuries haben wir jetzt einen Stand knapp bei 4,7%. Ich sag mal, wir waren an der 5er-Grenze, das war so, ich glaube, im Oktober 22, da waren sowohl die Anleihen als auch Aktienmärkte doch deutlich unter Druck und deutlich tiefer. Ich glaube, das ist das, was man im Auge behalten muss. Wir hatten vor anderthalb Jahren, glaube ich, war es auch diesen Liz Truss Moment in UK, wo jetzt auch die Bondrenditen wieder gestiegen sind. Die Luft wird dünner da oben, glaube ich, und es gibt dieses Schuldenthema, was in den ganzen westlichen Volkswirtschaften da ist. Also wir haben sehr, sehr hohe Staatsverschuldungen und jetzt haben wir leider Peter Zwegert nicht mehr, der ist letztes Jahr ebenso wie Charlie Munger von uns gegangen, aber wir haben natürlich nur 5 Wege aus einer Schuldenkrise. Das ist einmal Austerität, Default, hohes Realwachstum, was wir in den USA im Moment sehen durch dieses AI-Thema auch, dann Hyperinflation oder finanzielle Repression. Und ich glaube, unser Weg nach vorne wird bleiben finanzielle Repression, also dass die Renditen niedriger sein werden als die Inflation, um sich so langsam real zu entschulden für die Staatsanleihen.
Obwohl es erstmal negativ ist, dass die Bondrenditen gestiegen sind, kann es aber nicht auch ein Einstiegszeitpunkt für die Anleihen sein, besonders vielleicht diesen hochbewerteten Aktienmärkten zu entfliehen?
Man muss, glaube ich, sehr gut schauen. Also die Spreads bei anderen generell sind ziemlich niedrig. Also auch auf den niedrigsten 5 oder 10 Perzentilstellungen. Das heißt, wir haben keine hohen Spreads. Also das Risiko wird nicht so adäquat vergütet. Andererseits haben wir einen höheren Grundzinssatz. Ich wäre trotzdem eher bei Unternehmensanleihen, bei qualitativ guten Unternehmen. Also Bilanz habe ich ja immer schon gesagt, auf die Bilanz achten. Da wäre ich eher dabei als bei Staatsanleihen, weil ich da die Probleme eigentlich größer sehe. Man lernt im Studium, ne, ein Unternehmensrating kann nie besser sein als das Rating des Landes. So habe ich es noch gelernt vor einigen Jahren. Und ich glaube, heute muss man aber schauen, wenn ich eine Unternehmung habe, die vielleicht auf 5 Kontinenten oder in hunderten von Ländern ihre Dienstleistungen oder Produkte anbietet, zum Beispiel eine Apple, eine Microsoft oder, dann ist in meiner Risikowahrnehmung eigentlich das Risiko geringer als für einen einzelnen Staat, wo ich vielleicht nur 80 Millionen oder 300 Millionen Menschen oder wie auch immer besteuern kann.
Vielleicht ist der Vergleich zwischen, ist das Rating eines Staates sicherer als eines Unternehmens einfach falsch. Vielleicht soll man geben,
genau.
Welches Unternehmen
genau.
finanziere ich?
Genau, absolut. Und ja, von daher würde ich da schauen. Ansonsten finde ich interessant, US Large Cap Value, also wirklich Value-Werte, die sind relativ gesehen auch nicht so teuer. Europäische Value-Aktien könnten interessant sein und auch Deep-Value-Titel, also wo du wirklich Substanz hast, was jetzt nicht so sexy ist, aber die teilweise wirklich absurd günstig sind.
Spannend, also siehst du ein Comeback im Value-Bereich und sollten dann fast jedes Portfolio auf der Welt die Mag 7 dann abbauen? Bis auf Microsoft?
Das muss jeder selber entscheiden. Ich glaube, man sollte einfach sich klar sein, wie diversifiziert man ist. Also gerade wenn man jetzt verschiedene Strategien hat, verschiedene aktive Manager, verschiedene ETFs, wirklich einen Look-Through zu machen, wie hoch ist mein Exposure in diesen Titeln? Also weil ich ja per se in dem S&P eine sehr hohe Konzentration habe, aber wenn ich dann vielleicht auch noch weitere Manager oder weitere Strategien habe, wo dieselben Titel drin sind. Also einfach der Appell zu schauen, was habe ich im Portfolio, um mir dieser Risiken bewusst zu sein.
Was wir aktuell haben, was kein schönes Thema ist, aber es ist einfach sehr aktuell und ich weiß nicht, ob es irgendwelche Auswirkungen hat. Können wir vielleicht über das Feuer in den USA sprechen? Hat das irgendwelche Auswirkungen für Investments oder die Kapitalmärkte?
Ja, jetzt muss man sagen, der Markt ist heiß gelaufen, da ist es noch heißer. Das ist ein blöder Satz jetzt, das lassen wir lieber mal raus. Nein, also Los Angeles ist natürlich etwas anderes, weil wir haben immer Naturkatastrophen mal gehabt, ob Stürme in Florida waren oder. Aber das ist jetzt einmal das größte Feuer, was es weltweit je gab. Und wir haben natürlich einen Punkt, der unterscheidet sich. Ich sag mal, wenn ich jetzt irgendwo im Südpazifik irgendeinen Schaden habe, wo einige Holzhütten kaputt gehen, dann ist dieser Schaden halt natürlich menschlich total tragisch und schlimm für die Leute, aber für den Kapitalmarkt nicht so relevant. Wenn ich jetzt natürlich Holzhütten habe, die irgendwie 3 oder 10 oder 15 Millionen kosten in den USA, dann summiert sich das ganz schön auf. Also ich habe jetzt noch keine Schaden-Estimates gesehen, aber es geht in die Milliarden.
Ich glaube 50 Milliarden hieß es gestern
Abend. Das kann gut sein. Und die Frage ist, wie es da weitergeht. Aber ich meine letztendlich, Pacific Palisades ist einer der teuersten Wohnorte. Im Schnitt glaube ich 3 Millionen oder so ein Haus. Du hast aber auch deutlich teurere Villen. Und da sind ja einige abgebrannt. Das heißt, da bin ich gespannt, wer hat die versichert? Rückversichert und es gibt wahrscheinlich auch einige Cat Bonds, also Katastrophenanleihen, die da jetzt vielleicht mal einen kleinen Cut bekommen. Ich hatte nur gesehen, dass auch manche Leute nach dem Feuer in Malibu teilweise sich nicht mehr versichern konnten. Also da gibt es aber auch einen Fair Plan, also staatlicher Natur, eine Institution, die das auffangen soll, die aber eigentlich gar kein großes Kapital hat. Also die
Schulden.
Ja, mehr Schulden. Also ich glaube, dass kalifornische Staatsanleihen könnten dadurch unter Druck kommen. Wir werden sehen, was passiert. Irgendwo ist es aber auch ein Inflationstreiber. Das gut für die Holzwirtschaft und Bauwirtschaft wird es einen positiven Konjunkturimpuls geben in Kalifornien. Aber letztendlich sehen wir da wahrscheinlich auch noch einige Sachen, die da hochkommen.
Wir haben in Fixed-Income-Portfolios gesehen, dass dieses Thema Cat-Bonds immer mal wieder eine Rolle spielen kann und dass der ein oder andere Investor auch mal drüber gesprochen hat, dass man dort allokiert ist. Hast du ein Gefühl dafür, wie beliebt solche Cat-Bonds in der Vergangenheit waren?
Also man hat schon gesehen, dass gerade in den letzten 2, 3 Jahren das Interesse da deutlich gestiegen ist, weil halt es auch unkorrelierte Renditen sind. Also letztendlich, wenn ich ein Portfolio baue, ich habe dort halt nicht die Kapitalmarktthemen, also ich habe kein 60-40-Portfolio, keine Bond-Aktien-Korrelation. Ich habe wirklich ein Asset, was einen Anderslauf hat, dadurch, dass es einfach andere Risiken und andere Cashflows bietet. Und also in meinem Dafürhalten, was ich so gesehen habe, ist das in den letzten paar Jahren, weil die eben auch gut performt haben und auch 22 gut waren. Das heißt, man hat dann irgendwo Leute auch 23 gesehen, die gesagt haben, okay, vielleicht macht sowas im Portfolio Sinn. Und die Performance ist
auf die Füße.
Ja, es kommt darauf an, wie es versichert ist und wie hoch der Schaden ist. Also ich glaube jetzt, bei einem gut diversifizierten Cut-Bond sollte das jetzt ein paar Prozent kosten, aber jetzt auch nicht die Welt sein. Aber das Interesse da in dem Bereich ist schon deutlich gestiegen.
Dann lass uns zurück zu unserem beliebten Aktienmarkt springen. Wie geht es dort weiter?
Ja, wir haben beim S&P natürlich zwei sehr starke Jahre mit über 20% gesehen. Und ich hatte jetzt mal eine Statistik von JP Morgan Asset Management. Und die haben gesagt, wenn wir zwei Folgejahre über 20% hatten, wie ging es denn da weiter? Und da kann ich jetzt sagen, also wir hatten ungefähr gleichsam positive und negative Jahre. Das geht von minus 31% 1937 plus 33% 1997. Also auch dort eine breite Range. Vielleicht war ich mit meinen plus 15, minus 15 dann zu konservativ.
Mit deinem Ausweg.
Ausblick. Ja, also was man sehen kann, japanische Titel sind in meinem Dafürhalten weiter interessant, weil sehr solide Bilanzen und dort auch Corporate Governance mäßig einiges passiert, also Aktienrückkäufe, Restrukturierung. Ich glaube, das ist ein Markt, den sollte man sich dennoch angucken.
Und die ganze Bandbreite auch, Large Cap bis Small Caps?
Ja, da, ich glaube, da, aber das würde ich über einen aktiven Manager spielen, der vor Ort ist. Aber ich habe mir über die Feiertage, jetzt die letzten zwei Wochen hatte ich auch ein bisschen Zeit, auch mal ein paar Gedanken gemacht und habe mal einen kleinen Korb von 5 Ideen mitgebracht plus einen Bonustrack.
Ah, oh, du kommst mir entgegen.
Ich komme dir entgegen, Olli. Ich will dich ja nicht hier so sein lassen und sagen, dass wir hier keine Ideen haben. Also ich habe mal 5 Investmentideen gemacht mit dem Ziel 12-15% Rendite als Portfolio ohne zu große Risiken.
In 2025?
In 2025. Also 5 für 2025.
Wir werden zum Aktientipp YouTube-Kanal oder was?
Nein, das machen wir nicht. Wir nehmen mal die ersten zwei Kürzel und die letzte Zahl der ISIN, dass man nachher nachvollziehen kann, was es gewesen wäre. Aber wir machen hier natürlich keine Werbung für Unternehmen.
Aber welche Infos kannst du uns dann geben?
Ja, also ich fange mal an. Kandidat 1 ist ein Medienunternehmen aus Europa. Und das ist ganz interessant. Das tradet nämlich mit einem negativen EV. Also du kannst heute die Aktie kaufen und zahlst weniger, als der Börsenwert überhaupt hergibt, plus Schulden. Oder beziehungsweise die haben sehr hohe Cashbestände und Investitionen. Also es ist ein Wert, ja, der ist völlig falsch gepreist in meinen Augen. Interessant wird sein, die haben gerade eine Disposition gemacht, haben Teil Geschäftsbereich abgespalten, der defizitär war. Das heißt, der Umsatz geht jetzt dadurch rund 2,5% runter, der Profit wird aber 20% steigen, also weil es einfach defizitär war. Unternehmen kauft eigene Aktien zurück, hat Investments und Immobilien, damit ist der Börsenwert schon mehr als abgedeckt. Dazu kriegst du operative Businesses in zwei Ländern.
Schaust du bei deiner Selektion hier rein auf die Bücher oder auch, was das Geschäft in der Zukunft bringt? Also glaubst du, dieses Medienunternehmen muss sich auch weiterentwickeln, um gut zu performen? Oder also, ist es rein auf dem aktuellen Geschäft?
Es ist auf dem aktuellen Geschäft schon so. Ich habe fast 8% Dividendenrendite aus dem Cashflow. Von daher ist es für mich eine schöne Position. Ich werde fürs Warten bezahlt mit 8% und habe eine potenzielle Upside, die ich so bei 30-40% sehen würde, ohne zu viel Wachstum.
Sind dies Titel, die du aktuell analysierst oder bist du auch schon investiert?
Teils.
Okay.
Ja. So, Titel Nummer 2 ist ein europäischer Asset Manager, auch 7,5% Dividendenrendite, Top-Bilanz, also völlig überkapitalisiert, haben auch minimal eigene Aktien zurückgekauft, haben eigentlich, wenn ich assoziiere ums Cash, habe ich ein PI von 3, also ein KGV von 3, in meinen Augen viel zu billig. Um der Fairness halber nehmen wir dann auch ein US-Asset Manager mit auf.
Stopp, können wir über den ersten Asset Manager sprechen? Denn ja, wir leben beide vom Asset Management-Business.
Können wir machen.
Aber wann immer wir mit Asset Managern aktuell sprechen und auch den Vertrieblern sprechen, ist sehr viel Pessimismus da. Ja. Wenn man die Marketingbudgets sind, sehr viel Pessimismus da.
Ja.
Glaubst du nicht, dass wir vor einem Jahr stehen, wo jeder Respekt davor hat, wie viel Geld eingesammelt wird und dass ein Wachstum sehr schwierig sein könnte in 2025 und somit auch vielleicht die Aktie leiden kann?
Ja, das kann schon sein, aber ich glaube, die ist einfach so billig. Also wenn ich ein KGV Cash adjustiert habe von 3, das Unternehmen ist 50 Jahre alt, also ist sehr gut im Markt verankert. Von daher glaube ich, dass das alles eingepreist ist. Also ich sehe da zu viel Potenzial und zu viel Optionalität aufgrund des hohen Cashbestandes, was 2/3 der Market Cap ausmacht. Und ich glaube, das ist einfach so günstig. Und ja, da ist schon viel eingepreist.
Gib mir hier noch eine kurze Info. Ist es ein Spezialist mit sehr wenigen Strategien oder eher ein breit gefächerter?
Nee, Spezialist.
Dann freue ich mich nur US-Asset Manager.
Das ist auch eine kleine Boutique, 4,5% Dividendenrendite, verwaltet rund 5 Milliarden Assets und letztendlich eine Free Cash Yield von fast 15%. Auch überkapitalisiert, zu viel Geld auf der Bilanz, hat in der Vergangenheit auch Kapitalallokation, entweder Zukäufe gemacht oder auch Aktienrückkäufe größerer Natur. Und das erwarte ich auch. Die bringen Mitte Februar Zahlen, die dürften sehr gut sein, weil like for like gegenüber dem Vorjahresquartal haben wir rund 60% Wachstum. Also da erwarte ich, dass wir da im Februar dann nochmal ein bisschen was sehen. Und Caveat ist natürlich, wenn wir einen Aktiencrash hätten von 30-40%, dann ist das natürlich ein bisschen was anderes.
Wie gehst du bei diesen Titeln vor? Investierst du fürs ganze Jahr oder ist das wirklich eine Timing-Geschichte zu sagen, okay, ich habe die Aktie gefunden, sie ist gerade günstig bewertet, ich sehe Potenzial, ich investiere oder investiere erstmal nicht, aber wenn ich investiert bin, ich warte meine 12-15% und verkaufe dann wieder?
Nee, wenn das längerfristig gut ist, also ich bin eigentlich kein Mensch, der jetzt hin und her da irgendwas macht, sondern ich suche eigentlich Investitionen, die ich über Jahre halten kann.
Okay. Ja.
Dann Titel Nummer 4 ist ein Beteiligungsunternehmen aus den USA, sehr stark in Infrastruktur, kauft auch eigene Aktien regelmäßig zurück, ein Top-Management, ist ein bisschen größerer Titel.
Lebt das Management noch lange?
Ein Teil davon ist letztes Jahr gestorben, der andere Teil lebt hoffentlich noch lange.
Okay. Eine habe ich erraten.
Eine hast du erraten. Okay, dann haben wir Titel Nummer 5, ist ein Schifffahrtsunternehmen, tradet mit 1,5-mal Buch, die Schiffe sind relativ neu. Ich glaube, das ist ein Zyklus durch die höheren Kreditzinsen, dass einfach hohe Kapitalinvestitionen immer teurer werden. Also jetzt sowas wieder nachzubauen, ist einfach schwieriger. Und deshalb glaube ich, dass wenn du einen Bestand hast an nicht so alten Dingen, dass gerade solche Werte auch eine Attraktivität erfahren und auch einen Inflationsschutz bieten können. Das wäre Titel Nummer 5.
Kennst du dich da auch mit dem Thema der Charterraten aus? Denn ich glaube, das war ja etwas, was wir während Corona gesehen haben.
Ja.
Die Charterraten sind sehr stark gestiegen und viele Schiffsunternehmen standen danach gut da. Steht sowas auch an fürs nächste Jahr, für die nächsten 1-2 Jahre, dass die Charterraten dann auch einfach überproportional gut sind?
Die haben überwiegend langfristige Verträge, was ich schätze, okay, weil dadurch hast du natürlich weniger Zyklizität und eine höhere Planbarkeit. Das andere, ich glaube, man hat gesehen, wie die Charterraten sich entwickeln können. Das wäre mir zu stressig.
Okay. Und was ist dein Bonus-Track?
Ein Bonus-Track ist ein Wert aus Nordamerika.
Warum ist es dein Bonus-Track?
Einfach so, weil du einen schon erraten hast.
Achso, okay. Sehr gut.
Das ist eigentlich auch eine Beteiligungsgesellschaft. Da ist ein Family Office eingestiegen. Das ist ein Titel, der im Finanzbereich investiert. Und da bin ich sehr gespannt, das ist vielleicht auch was für 2026 schon. Das sehe ich langfristig, also da bin ich noch im Research-Prozess, aber ich glaube, das könnte langfristig ein sehr, sehr großes Potenzial bieten, aber dazu dann ein andermal mehr.
Wie gehen wir jetzt damit um? Was ist dein Plan? Möchtest du die Titel veröffentlichen? Warten wir einfach, bis uns Leute schreiben, um mit denen auch drüber zu diskutieren?
Nee, wir veröffentlichen die einfach Ende des Jahres und gucken, wie es gelaufen ist.
Okay, und dann habe ich was für dich, zu sehen, wie gut du performt hast
genau.
im Jahr und wie deine Range 15 bis 15 ist.
Genau, ich lehne mich hier einfach mal aus dem Fenster.
Oh, endlich. Wir sind ja von Makro zu Micro und wieder zurück. Was ist deine Message für das Makro von 2025?
Ja, wir haben ja gesagt, Dancing Closer to the Door. Und da würde ich halt einige Risikosachen im Auge behalten. Und zwar, das erste sind die 10 Jahres Treasury-Renditen. Also wir sind da jetzt bei knapp 4,7. Wenn wir da Richtung 5 oder drüber gehen, das wird sicherlich Druck auf Anleihen und auch die Aktienmärkte bringen. Also das ist was ich im Auge behalten würde. Dann der Level US-Dollar gegen Japan gegen den Yen. Zweitens der Level US-Dollar gegen Yen, weil das auch eine gewisse Thematik zum Funding hergibt. Wir hatten damals Anfang August, wo der Yen eben stark oder der Yen sehr stark erstarkt ist, was Druck auf die Pipeline gab. Und der Yen ist eigentlich schon fast wieder auf Levels, wo wir davor waren. Das heißt, das könnte ein guter Hedge sein. Wenn ich einen starken Yen habe, kann das ein Gegengewicht im Portfolio sein. Das ist etwas auf jeden Fall im Auge zu behalten. Dann die High-Yield-Spreads, also zum Beispiel den Junk-Index in den USA, weil der High-Yield-Markt historisch immer so ein bisschen das Frühwarnsystem war für Marktstress. Also darauf würde ich achten. Und wer mit viel Schwung im Portfolio unterwegs ist, kann sich auch mal überlegen, ob er vielleicht einen Put-Spread auf den einen oder anderen Index macht, um sich einfach ein bisschen abzusichern. Das wäre meine Message in ein wahrscheinlich volatileres 2025.
Ich habe dich Pessimist genannt, aber ich schaue mal, ob du einfach auch Realist warst. Das sehen wir dann wahrscheinlich am Ende des Jahres, vielleicht auch schon früher. Ich sage vielen Dank für die erste Folge. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf die Aktientipps, wie diese sich entwickeln und freue mich auf Jahr 25 mit dir.
Das freue ich mich auch und allen Hörern viel Spaß und viel Erfolg an der Börse.
Bis zum nächsten Mal bei D-Message,
der Investment-Podcast.